eingeschaltet haben. Ich bin Stefan Sturm und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
In unserer Reihe mit Erzählungen von Achim von Arnim, die heute zu Ende geht, liest Matthias Wiemann in einer Aufnahme aus unserem Archiv den zweiten Teil der Erzählung »Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau«. Dieser heute wahrscheinlich bekanntesten Erzählung Arnims liegt eine Anekdote aus der Stadtgeschichte von Marseille zugrunde. Dort hatte sich ein wahnsinniger Kriegsinvalide auf dem Fort Ratonneau, das dem Hafen der Stadt gegenüberliegt, eingeschlossen und gedroht, die Stadt zu beschießen. Von Soldaten war er überwältigt und ins Irrenhaus gebracht worden. Die spektakuläre Situation ist von Arnim entscheidend verändert worden. Der Held seiner Erzählung heißt Francœur, er ist vom Teufel besessen, und zwar seit jenem Tag, als sich ihm seine deutsche Frau wie ein rettender Engel am Krankenlager zeigte, ihn mit ausdauernder Liebe pflegte und dafür von ihrer Mutter verflucht wurde. Francœur verfiel in eine Tollheit, die seine militärische Laufbahn ruinierte. Seine Frau macht den Versuch, ihm durch einen Gönner, den alten Kommandanten von Marseille, helfen zu lassen. Doch das Ergebnis sind nur Verwirrung und Unglück. Francœur beobachtet nämlich voll Eifersucht, wie seine Frau Rosalie den Kommandanten beim Vorlegen des Essens bevorzugt. Er vermutet Heimlichkeiten zwischen den beiden, fühlt sich verraten und vernichtet und gerät von Neuem außer sich. Und er wird zu allem Überfluss mit Pater Philipp konfrontiert, der an ihm bereits einen Exorzismus vornehmen wollte. Hören Sie nun den zweiten Teil der Erzählung, wobei Matthias Wiemann die zuletzt gelesene Passage noch einmal wiederholt.
Allmählich schien er stiller zu werden, je lauter es in ihm wurde. Er sah wieder den schwarzen Geistlichen vor Augen, wie die vom tollen Hunde gebissenen den Hund immer wieder zu sehen meinen. Da trat Vater Philipp in den Garten und er ging mit Heftigkeit auf ihn zu, um zu fragen, was er wolle. Dieser meinte, seine Beschwörung anbringen zu müssen, redete den Teufel heftig an, indem er seine Hände in kreuzenden Linien über Francœur bewegte. Das alles empörte Francœur. Er gebot ihm als Kommandant des Forts, den Platz sogleich zu verlassen. Aber der unerschrockene Philipp eiferte umso heftiger gegen den Teufel in Francœur, und als er sogar seinen Stab erhob, ertrug Francœurs militärischer Stolz diese Drohung nicht, und mit wütender Stärke ergriff er den kleinen Philipp bei seinem Mantel und warf ihn über das Gitter, das den Eingang schützte, und wäre der gute Mann nicht an den Spitzen des Türgitters mit dem Mantel hängen geblieben, er hätte einen schweren Fall die steinerne Treppe hinuntergemacht. Nahe diesem Gitter war der Tisch gedeckt. Das erinnerte Francœur an das Essen. Er rief nach dem Essen, und Rosalie brachte es, etwas erhitzt vom Feuer, aber sehr fröhlich, denn sie bemerkte nicht den Mönch außer dem Gitter, der sich kaum vom ersten Schrecken erholt hatte und still vor sich hin betete, um neue Gefahr abzuwenden. Kaum beachtete sie, dass ihr Mann und Basset, jener finster, dieser verlegen, nach dem Tische blickten. Sie fragte nach den beiden Soldaten. Aber Francœur sagte, die können nachessen. Ich habe Hunger, dass ich die Welt zerreißen möchte. Darauf legte sie die Suppe vor und gab Basset aus Artigkeit das meiste. Dann ging sie nach der Küche, um den Eierkuchen zu backen. »Wie hat denn meine Frau dem Kommandanten gefallen?« fragte Francoeur. Sehr gut, sagte Basset. Er wünschte, dass es ihm in der Gefangenschaft so gut geworden wäre wie euch. Er soll sie haben, antwortete er. Nach den beiden Soldaten, die fehlen, fragte sie. Was mir fehlt, das fragte sie nicht. Euch suchte sie als einen Diener des Kommandanten zu gewinnen, darum füllte sie euren Teller, dass er überfloss. Euch bot sie das größte Glas Wein an, gebt Achtung, sie bringt euch auch das größte Stück Eierkuchen. Wenn das der Fall ist, dann stehe ich auf, dann führt sie nur fort und lasst mich hier allein. Basset wollte antworten, aber im Augenblicke trat die Frau mit dem Eierkuchen herein. Sie hatte ihn schon in 3 Stücke geschnitten, ging zu Basset und schob ihm ein Stück mit den Worten auf den Teller. Einen besseren Eierkuchen findet ihr nicht beim Kommandanten. Ihr müsst mich rühmen. Finster blickte Francoeur in die Schüssel. Die Lücke war fast so groß wie die beiden Stücke, die noch blieben. Er stand auf und sagte, es ist nicht anders. Wir sind geschieden. Mit diesen Worten ging er nach dem Pulverturm, schloss die eiserne Tür auf, trat ein und schloss sie wieder hinter sich zu. Die Frau sah ihm verwirrt nach und ließ die Schüssel fallen. Gott, ihn plagt der Böse, wenn er nur nicht Unheil stiftet im Pulverturm. Ist das der Pulverturm? Rief Basset. Er sprengt sich in die Luft, rettet euch und euer Kind. Und mit diesen Worten lief er fort, auch der Mönch wagte sich nicht wieder herein und lief ihm nach. Rosalie eilte in die Wohnung zu ihrem Kinde, riss es aus dem Schlafe, aus der Wiege. Sie wusste nichts mehr von sich. Bewusstlos, wie sie Francoeur einst gefolgt, so entfloh sie ihm mit dem Kinde. Sie kam herab auf einem falschen Wege und stand am sumpfigen Ufer des Flusses. Sie konnte aus Ermattung nicht mehr gehen und setzte sich deswegen in einen Nachen, der nur leicht ans Ufer gefahren, leicht abzustoßen war, und ließ sich den Fluss herabtreiben. Sie wagte nicht, umzublicken. Wenn am Hafen ein Schuss geschah, meinte sie, das Fort sei gesprengt und ihr halbes Leben verloren. So verfiel sie allmählich in einen dumpfen, fieberartigen Zustand. Unterdessen waren die beiden Soldaten mit Äpfeln und Trauben bepackt in die Nähe des Forts gekommen, aber Francoeurs starke Stimme rief ihnen, indem er eine Flintenkugel über ihre Köpfe abfeuerte, zurück. Dann sagte er durch das Sprachrohr, an der hohen Mauer werde ich mit euch reden. Ich habe hier allein zu befehlen und will auch allein hier leben, solange es dem Teufel gefällt. Sie wussten nicht, was das bedeuten solle, aber es war nichts anderes zu tun, als dem Willen des Sergeanten Folge zu leisten. Sie gingen herab zu dem steilen Abhange des Forts, welcher die Hohe Mauer hieß, und kaum waren sie dort angelangt, so sahen sie Rosaliens Bette und des Kindes Wiege an einem Seile niedersinken, dem folgten ihre Betten und Geräte. Und Francoeur rief durch das Sprachrohr, »Das Eurige nehmt, Bette, Wiege und Kleider meiner entlaufenen Frau bringt zum Kommandanten, da werdet ihr sie finden. Sagt, das schicke ihr Satanas und diese alte Fahne, um ihre Schande mit dem Kommandanten zuzudecken.« Bei diesen Worten warf er die große französische Flagge, die auf dem Fort geweht hatte, herab und fuhr dann fort. »Dem Kommandanten lasse ich hierdurch Krieg erklären. Er mag sich waffnen bis zum Abend, dann werde ich mein Feuer eröffnen. Er soll nicht schonen, denn ich schone ihn beim Teufel nicht. Er soll alle seine Hände ausstrecken, er wird mich doch nicht fangen. Er hat mir den Schlüssel zum Pulverturm gegeben, ich will ihn brauchen. Und wenn er mich zu fassen meint, fliege ich mit ihm gen Himmel, vom Himmel in die Hölle, das wird Staub geben.« Brunet wagte endlich zu reden und rief ihn auf, »Gedenkt an unseren gnädigsten König, dass der über euch steht, ihm werdet ihr doch nicht widerstreben.« Dem antwortete Francoeur, »In mir ist der König aller Könige dieser Welt. In mir ist der Teufel. Und im Namen des Teufels sage ich euch, redet kein Wort, sonst zerschmettere ich euch.« Nach dieser Drohung packten beide stillschweigend das ihre zusammen und ließen das Übrige stehen. Sie wussten, dass oben große Steinmassen angehäuft waren, die unter der steilen Felswand alles zerschmettern konnten. Als sie nach Marseille zum Kommandanten kamen, fanden sie ihn schon in Bewegung, denn Basset hatte ihn von allem unterrichtet. Er sendete die beiden Ankommenden mit einem Wagen nach dem Fort, um die Sachen der Frau gegen den drohenden Regen zu sichern. Andere sandte er aus, um die Frau mit dem Kinde aufzufinden, während er die Offiziere bei sich versammelte, um mit ihnen zu überlegen, was zu tun sei. Es wurde allgemein anerkannt, dass mit Gewalt nicht verfahren werden dürfe, denn Ehre sei nicht gegen einen einzelnen Menschen zu erringen, wohl aber ein ungeheurer Verlust durch Nachgiebigkeit abzuwenden. Der Schlaf werde die Wut Francoeurs doch endlich überwinden, dann sollten entschlossene Leute das Fort erklettern und ihn fesseln. Dieser Ratschluss war kaum gefasst, so wurden die beiden Soldaten eingeführt, welche Rosaliens Betten und Gerät zurückgebracht hatten. Sie hatten eine Bestellung Francoeurs zu überbringen, dass ihm der Teufel verraten, sie wollten ihn im Schlafe fangen, aber er warne sie, aus Liebe zu einigen Teufelskameraden, die zu dem Unternehmen gebraucht werden sollten, denn er werde ruhig in seinem verschlossenen Pulverturme mit geladenen Gewehren schlafen, und ehe sie die Türe erbrechen könnten, wäre er längst erwacht und der Turm mit einem Schusse in die Pulverfässer zersprengt. Er hat recht, sagte der Kommandant. Er kann nicht anders handeln. Wir müssen ihn aushungern. Er hat den ganzen Wintervorrat für uns alle hinaufgeschafft, bemerkte Brunet. Wir müssen wenigstens ein halbes Jahr warten. Auch sagte er, dass ihm die vorbeifahrenden Schiffe, welche die Stadt versorgen, reichlich Zoll geben sollten, sonst bohre er sie in den Grund. Und zum Zeichen, dass niemand in der Nacht fahren sollte, ohne seine Bewilligung, werde er am Abend einige Kugeln über den Fluss sausen lassen. Wahrhaftig, er schießt, rief einer der Offiziere, und alle liefen nach einem Fenster des oberen Stockwerks. Welch ein Anblick! An allen Ecken des Forts eröffneten die Kanonen ihren feurigen Rachen. Die Kugeln sausten durch die Luft. In der Stadt versteckte sich die Menge mit großem Geschrei, und nur Einzelne wollten ihren Mut im kühnen Anschauen der Gefahr beweisen. Aber sie wurden auch reichlich dafür belohnt, denn mit hellem Lichte schoss Francoeur einen Bündel Raketen aus einer Haubitze in die Luft und einen Bündel Leuchtkugeln aus einem Mörser, denen er aus Gewehren unzählige andere nachsandte. Die nächtliche Erleuchtung hatte eine andere Wirkung, die wohl in keines Menschen Absicht lag. Sie rettete Rosalien und ihrem Kinde das Leben. Beide waren in dem ruhigen Treiben des Kahnes eingeschlummert, und Rosalie sah im Traume ihre Mutter, von innerlichen Flammen durchleuchtet und verzehrt, und fragte sie, warum sie so leide. Da war's, als ob eine laute Stimme ihr in die Ohren riefe, »Mein Fluch brennt mich wie dich, und kannst du ihn nicht lösen, so bleib ich eigen allem Bösen.« Sie wollte noch mehr sprechen, aber Rosalie war schon aufgeschreckt, sah über sich den Bündel Leuchtkugeln im höchsten Glanze, hörte neben sich einen Schiffer rufen, »Steuert links, wir fahren sonst ein Boot in den Grund, worin ein Weib mit einem Kinde sitzt.« »Helft meinem armen Kinde«, rief sie, und der Haken eines Stangenruders verband sie mit dem großen Schiffe, das bald darauf Anker warf. »Wäre das Feuerwerk auf dem Fort Ratonneau nicht aufgegangen«, rief einer der Schiffer, »ich hätte euch nicht gesehen, und wir hätten euch ohne bösen Willen in den Grund gesegelt.« »Wie kommt ihr so spät und allein aufs Wasser? Warum habt ihr uns nicht angeschrien?« Rosalie beantwortete schnell die Fragen und bat nur dringend, sie nach dem Hause des Kommandanten zu bringen. Sie fand alles in Bewegung beim Kommandanten. Sie bat ihn, seines Versprechens eingedenk zu sein, dass er ihrem Manne drei Versehen verzeihen wolle. Ihr wurde ein Zimmer im Hause des Kommandanten angewiesen, und sie brachte ihr Kind zur Ruhe, während sie selbst mit sich zu Rate ging und zu Gott flehte, ihr anzugeben, wie sie ihre Mutter den Flammen und ihren Mann dem Fluche entreißen könne. Aber auf ihren Knien versank sie in einen tiefen Schlaf und war sich am Morgen keines Traumes, keiner Eingebung bewusst. Der Kommandant, der schon früh einen Versuch gegen das Fort gemacht hatte, kam verdrießlich zurück. Zwar hatte er keine Leute verloren, aber Francoeur hatte so viele Kugeln mit solcher Geschicklichkeit links und rechts und über sie hinsausen lassen, dass sie ihr Leben nur seiner Schonung dankten. Den Fluss hatte er durch Signalschüsse gesperrt. Auch auf der Chaussee durfte niemand fahren. Kurz, aller Verkehr der Stadt war gehemmt. 3 Tage ließ sich der Kommandant so hinhalten. Jeden Abend verherrlichte ein Feuerwerk. Jeden Abend erinnerte Rosalie an sein Versprechen der Nachsicht. Am 3. Abend sagte er ihr, der Sturm sei auf den anderen Mittag festgesetzt, weil aller Verkehr gestört sei und endlich Hungersnot ausbrechen könne. Er werde den Eingang stürmen, während ein anderer Teil von der anderen Seite heimlich anzuklettern suche, so dass diese vielleicht früher ihrem Manne in den Rücken kämen, ehe er nach dem Pulverturm springen könne. Es werde Menschen kosten, der Ausgang sei ungewiss. Aber er wolle den Schimpf von sich ablenken, dass durch seine Feigheit ein toller Mensch zu dem Dünkel gekommen, einer ganzen Stadt zu trotzen. Das größte Unglück sei ihm lieber als dieser Verdacht. Er habe seine Angelegenheiten mit der Welt und vor Gott zu ordnen gesucht. Rosalie und ihr Kind würden sich in seinem Testamente nicht vergessen finden. Rosalie fiel ihm zu Füßen und fragte, was denn das Schicksal ihres Mannes sei, wenn er im Sturme gefangen würde. Der Kommandant wendete sich ab und sagte leise, der Tod unausbleiblich. Auf Wahnsinn würde von keinem Kriegsgerichte erkannt werden. Es ist zu viel Einsicht, Vorsicht und Klugheit in der ganzen Art, wie er sich nimmt. Der Teufel kann nicht vor Gericht gezogen werden. Er muss für ihn leiden. Nach einem Strome von Tränen erholte sich Rosalie und sagte, wenn Sie das vor ohne Blut vergießen, ohne Gefahr in die Gewalt des Kommandanten brächte, würde dann sein Vergehen als ein Wahnsinn Begnadigung finden. Ja, ich schwör's, rief der Kommandant, aber es ist vergeblich. Euch hasst er vor allem und rief gestern einem unserer Vorposten zu, er wolle das Fort übergeben, wenn wir ihm den Kopf seiner Frau schicken könnten. Ich kenn ihn, sagte die Frau. Ich will den Teufel beschwören in ihm. Ich will ihm Frieden geben. Sterben würde ich doch mit ihm. Also ist nur Gewinn für mich, wenn ich von seiner Hand sterbe, der ich vermählt bin durch den heiligsten Schwur. Vater Philipp hatte sich im Hause eingefunden und erzählte, der unsinnige Francoeur habe jetzt eine große weiße Flagge ausgesteckt, auf welcher der Teufel gemalt sei. Aber der Kommandant wollte nichts von seinen Neuigkeiten wissen und befahl ihm, zu Rosalien zu gehen, die ihm beichten wolle. Nachdem Rosalie ihre Beichte in aller Ruhe eines gottergebenen Gemütes abgelegt hatte, bat sie den Vater Philipp, sie nur bis zu einem sicheren Steinwalle zu begleiten, wo keine Kugel ihn treffen könne. Dort wolle sie ihm ihr Kind und Geld zur Erziehung desselben übergeben. Sie könne sich noch nicht von dem lieben Kinde trennen. Rosalie kleidete ihr Kind noch einmal unter mancher Träne weiß mit roten Bandschleifen an. Dann nahm sie es auf den Arm und ging schweigend die Treppe hinunter. Unten stand der alte Kommandant und konnte ihr nur die Hand drücken und musste sich umwenden, weil er sich der Tränen vor den Zuschauern schämte. So trat sie auf die Straße. Am Tore schon verließ die Menge Rosalien, denn Francoeur schoss von Zeit zu Zeit über diese Fläche. Auch Vater Philipp klagte, dass ihm schwach werde, er müsse sich niederlassen. Rosalie bedauerte es und ging mit festem Schritt dem Steinwalle zu, wo sie ihr Kind tränkte und segnete, es in ihren Mantel wickelte und in Schlummer brachte. Da verließ sie es mit einem Seufzer, der die Wolken in ihr brach, das blaue Hellung und das stärkende Sonnenbild sie bestrahlten. Nun war sie dem harten Manne sichtbar, als sie am Steinwalle heraustrat. Ein Licht schlug am Tore auf, ein Druck, als ob sie umstürzen müsste, ein Rollen in der Luft, ein Sausen, das sich damit mischte, zeigte ihr an, dass der Tod nahe an ihr vorübergegangen. Es wurde ihr aber nicht mehr bange. Eine Stimme sagte ihr innerlich, dass nichts untergehen könne, was diesen Tag bestanden. Und ihre Liebe zum Manne, zum Kinde, regte sich noch in ihrem Herzen, als sie ihren Mann vor sich auf dem Festungswerke stehen und laden, das Kind hinter sich schreien hörte. Sie taten ihr beide mehr Leid als ihr eigenes Unglück, und der schwere Weg, war nicht der schwerste Gedanke ihres Herzens. Und ein neuer Schuss betäubte ihre Ohren und schmetterte ihr Felsstaub ins Gesicht. Aber sie betete und sah zum Himmel. So betrat sie den engen Felsgang, der wie ein verlängerter Lauf für zwei mit Kartätschen geladene Kanonen den Schuss zusammenzuhalten bestimmt war. »Was siehst du, Weib?« brüllte Francoeur. »Sieh nicht in die Luft, deine Engel kommen nicht. Hier steht dein Teufel und dein Tod.« »Nicht Tod, nicht Teufel trennen mich mehr von dir«, sagte sie getrost und schritt weiter hinauf die großen Stufen. »Weib«, schrie er, »du hast mehr Mut als der Teufel, aber es soll dir doch nichts helfen.« Er blies die Lunte an, die eben verlöschen wollte. Der Schweiß stand ihm hellglänzend über Stirn und Wangen. Es war, als ob zwei Naturen in ihm rangen. Und Rosalie wollte nicht diesen Kampf hemmen und der Zeit vorgreifen, auf die sie zu vertrauen begann. Sie ging nicht vor, sie kniete auf die Stufe nieder. Als sie drei Stufen von den Kanonen entfernt war, da, wo sich das Feuer kreuzte. Er riss Rock und Weste an der Brust auf, um sich Luft zu machen. Er griff in sein schwarzes Haar, das verwildert in Locken starrte, und riss es sich wütend aus. Da öffnete sich die Wunde am Kopfe, in dem wilden Erschüttern durch Schläge, die er an seine Stirne führte. Tränen und Blut löschten den brennenden Zundstrick. Ein Wirbelwind warf das Pulver von den Zündlöchern der Kanonen und die Teufelsflagge vom Turm. Der Schornsteinfeger macht sich Platz. Er schreit zum Schornstein hinaus, rief er und deckte seine Augen. Dann besann er sich, öffnete die Gittertüre, schwankte zu seiner Frau, hob sie auf, küsste sie. Endlich sagte er, der schwarze Bergmann hat sich durchgearbeitet. Es strahlt wieder Licht in meinen Kopf und Luft zieht hindurch. Und die Liebe soll wieder ein Feuer zünden, das uns nicht mehr friert. Ach Gott, was hab ich in diesen Tagen verbrochen. Lass uns nicht feiern, sie werden mir nur wenig Stunden noch schenken. Wo ist mein Kind? Ich muss es küssen, weil ich noch frei bin. Was ist Sterben? Starb ich nicht schon einmal, als du mich verlassen? Und nun kommst du wieder, und dein Kommen gibt mir mehr, als dein Scheiden mir nehmen konnte. Ein unendliches Gefühl meines Daseins, dessen Augenblicke mir genügen. Nun lebte ich gerne mit dir und wäre deine Schuld noch größer als meine Verzweiflung gewesen. Aber ich kenne das Kriegsgesetz und ich kann nun, Gottlob, in Vernunft als ein reuiger Christ sterben. Rosalie konnte in ihrer Entzückung von ihren Tränen fast erstickt kaum sagen, dass ihm verziehen, dass sie ohne Schuld und ihr Kind nahe sei. Sie verband seine Wunde in Eile, dann zog sie in die Stufen hinunter, hin zu dem Steinwalle, wo sie das Kind verlassen. Da fanden sie den guten Vater Philipp bei dem Kinde, der allmählich hinter Felsstücken zu ihm hingeschlichen war. Und das Kind ließ etwas aus den Händen fallen, um nach dem Vater sie auszustrecken. Inzwischen hatte sich der Kommandant mit seinen Offizieren genähert, weil er den glücklichen Ausgang durch sein Fernrohr gesehen. Francoeur übergab ihm seinen Degen. Er kündigte Francoeur Verzeihung an, weil seine Wunde ihn des Verstandes beraubt gehabt und befahl einem Chirurgen, diese Wunde zu untersuchen und besser zu verbinden. Francoeur setzte sich nieder und ließ ruhig alles mit sich geschehen. Er sah nur Frau und Kind an. Der Chirurg wunderte sich, dass er keinen Schmerz zeigte. Er zog ihm einen Knochensplitter aus der Wunde, der ringsumher eine Eiterung hervorgebracht hatte. Es schien, als ob die gewaltige Natur Francoeurs ununterbrochen und allmählich an der Hinausschaffung gearbeitet habe, bis ihm endlich äußere Gewalt, die eigene Hand seiner Verzweiflung, die äußere Rinde durchbrochen. Der Chirurg versicherte, dass ohne diese glückliche Fügung ein unheilbarer Wahnsinn den unglücklichen Francoeur hätte aufzehren müssen. Damit ihm keine Anstrengung schade, wurde er auf einen Wagen gelegt und sein Einzug in Marseille glich unter einem Volke, das Kühnheit immer mehr als Güte zu achten weiß, einem Triumphzuge. Die Frauen warfen Lorbeerkränze auf den Wagen, alles drängte sich, den stolzen Bösewicht kennenzulernen, der so viele tausend Menschen während 3 Tage beherrscht hatte. Nach solchem Tage lässt sich in einem Menschenleben selten noch etwas erleben, was der Mühe des Erzählens wert wäre, wenngleich die Wiederbeglückten, die Fluchbefreiten, erst in diesen ruhigeren Jahren den ganzen Umfang des gewonnenen Glücks erkannten. Der gute alte Kommandant nahm Francoeur als Sohn an, und konnte er ihm auch nicht seinen Namen übertragen, so ließ er ihm doch einen Teil seines Vermögens und seinen Segen. Was aber Rosalien noch inniger berührte, war ein Bericht, der erst nach Jahren aus Prag einlief, in welchem ein Freund der Mutter anzeigte, dass diese wohl ein Jahr unter verzehrenden Schmerzen den Fluch bereut habe, den sie über ihre Tochter ausgestoßen, und bei dem sehnlichen Wunsche nach Erlösung des Leibes und der Seele bis zu dem Tage gelebt habe, der Rosaliens Treue und Ergebenheit in Gott gekrönt. An dem Tage sei sie durch einen Strahl aus ihrem Innern beruhigt, im gläubigen Bekenntnis des Erlösers entschlafen. Gnade löst den Fluch der Sünde. Liebe treibt den Teufel aus.
Dies war der Schluss der Erzählung Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau von Achim von Arnim, gelesen von Matthias Wiemann in einer Archivaufnahme aus dem Jahr 1956. Damit ist unsere Reihe mit Erzählungen Achim von Arnims beendet. Zum Schluss möchte ich noch einmal Heinrich Heine zitieren, der sich in seiner Schrift über die romantische Schule die Frage vorlegt, warum Arnim unter Literaten zwar ein großes Renommee hatte, im Volk aber ganz unbekannt blieb. Warum, schrieb Heine, hat ihn das Volk abgelehnt? Das Volk, welchem seine Romane und Novellen in jederlei Bibliothek zugänglich waren. Warum vernachlässigte das deutsche Volk einen Schriftsteller, dessen Fantasie von weltumfassender Weite, dessen Gemüt von schauerlichster Tiefe und dessen Darstellungsgabe so unübertrefflich war? Etwas fehlte diesem Dichter, und dieses Etwas ist es eben, was das Volk in den Büchern sucht: das Leben. Das Volk verlangt, dass die Schriftsteller seine Tagesleidenschaften mitfühlen, dass sie die Empfindungen seiner eigenen Brust entweder angenehm anregen oder verletzen. Das Volk will bewegt werden. Dieses Bedürfnis aber konnte Arnim nicht befriedigen. Er war kein Dichter des Lebens, sondern des Todes. In allem, was er schrieb, herrscht nur eine schattenhafte Bewegung. Die Figuren tummeln sich hastig, sie bewegen die Lippen, als wenn sie sprechen, aber man sieht nur ihre Worte, man hört sie nicht. Diese Figuren springen, ringen, stellen sich auf den Kopf, nahen sich uns heimlich und flüstern uns leise ins Ohr: Wir sind tot. Solche Schauspiel würde allzu grauenhaft und peinigend sein, wäre nicht die Arnimsche Grazie, die über jede dieser Dichtungen verbreitet ist, wie das Lächeln eines Kindes. Aber eines toten Kindes. Arnim kann die Liebe schildern, zuweilen auch die Sinnlichkeit, aber sogar da können wir nicht mit ihm fühlen. Wir sehen schöne Leiber, wogende Busen, feingebaute Hüften, aber ein kaltes, feuchtes Leichengewand umhüllt dies alles. Wenn Hoffmann seine Toten beschwört und sie aus den Gräbern hervorsteigen und ihn umtanzen, dann zittert er selber vor Entsetzen. Er tanzt selbst in ihrer Mitte und schneidet dabei die tollsten Affengrimassen. Aber wenn Arnim seine Toten beschwört, so ist es, als ob ein General Heerschau halte. Und er sitzt so ruhig auf seinem hohen Geisterschimmel und lässt die entsetzlichen Scharen vorbei defilieren, und sie sehen ängstlich nach ihm hinaus und scheinen sich vor ihm zu fürchten. Er nickt ihnen aber freundlich zu. So Heinrich Heine über Achim von Arnim, dessen Erzählungen uns 10 Tage hindurch begleitet haben.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Am kommenden Montag nach den 22 Uhr Nachrichten beginnen wir mit Novellen von Miguel de Cervantes. Es lesen Hugo R. Bartels und Klaus Stieringer.
NDR Kultur. Play Jazz.
Heute widmet sich unser Magazin 2 ganz besonderen Geburtstagen. Der große deutsche Pianist Joachim Kühn wird heute 80 Jahre jung. Wir feiern dies mit herausragenden Aufnahmen aus unserem Archiv aus mehreren Jahrzehnten. Ich bin Moretta Heinzelmann, auch der amerikanische Saxophonist und Flötist Charles Lloyd hat heute Geburtstag. Er wird 86 Jahre alt. Von ihm kommt unser Album der Woche in Play Jazz auf NDR Kultur, The Sky Will Be There Tomorrow. Die Musik breitet sich in aller Ruhe aus und schöpft aus den Klängen und Schwingungen eines ganzen Lebens. So kann sich die Power der Musik entspannt aufschwingen, wie ein Adler, der sich in die Lüfte hochschraubt.